Wir haben jetzt eine Staatsanleihenkrise und einige Leute erkennen das auch. Jamie Dimon von JP Morgan sagte letzte Woche, wir haben eine Staatsschuldenkrise und wir werden uns damit befassen müssen. Und er meinte nicht erst in ein paar Jahren. Ich denke, die Krise ist genau hier. Es geht los. Unsere Einschätzung war, dass wir in die Phase der schnellen Beschleunigung bei den Währungsmetallen eintreten, insbesondere bei Silber. Ja, Silber könnte völlig durchdrehen und ich glaube, das wird es. Aber wenn man nicht sehr bald einsteigt, also jetzt oder in den nächsten Wochen, wird man es verpassen. Es wird so schnell gehen, so plötzlich und am Ende wird es voller Schlagzeilen sein.
It's an honor having you on Schön, dich in meiner Show zu haben, Michael. Ich habe es monatelang versucht, jetzt klappt es und wir reden über Edelmetalle. Wie geht es dir heute?
Mir geht's gut, Mark.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist eine Legende und hast viel vorhergesagt, zum Beispiel den Börsencrash von 87, aber du bist auch seit 2016 in Gold investiert. Aber du sagst immer noch, wir stehen am Anfang des Rohstoff- oder Gold-Superzyklus. Wir haben also in den letzten Monaten schöne Bewegungen bei Gold und Silber gesehen. Gold Allzeithoch, Silber Allzeithoch. Wo stehen wir also gerade?
Wir befinden uns momentan in der Phase, in der wir glauben, dass wir nun in die Phase der rasanten Beschleunigung bei den Währungsmetallen eintreten. Und dies gilt ganz besonders für Silber, und zwar in einem noch stärkeren Maße als beim Gold. Verschiedene andere Faktoren in weiteren Märkten werden dies weiter vorantreiben. Und auch dort hat sich die entsprechende Dynamik bereits spürbar aufgebaut. Darüber können wir später plaudern, wenn wir wollen. Der Markt für Staatsanleihen zum Beispiel ist eine Atombombensituation, die kurz vor dem Abgrund steht, und doch konzentrieren sich nur wenige darauf. In erster Linie schauen sie auf KI oder auf Halbleiter, den jüngsten Aufschwung, oder sie schauen auf die täglichen Schlagzeilen aus dem Iran, wissen Sie, und konzentrieren sich nicht auf diese Monstersituation, den US-Staatsanleihenmarkt, wissen Sie, die zweite Welle nach dem japanischen Schuldenmarktproblem. Okay, wie auch immer, diese Dinge bauen sich auf und werden dazu beitragen, die Schlagzeilen zu machen, oft erst im Nachhinein, warum Silber senkrecht nach oben gehen wird. Wie auch immer, wir können über die verschiedenen Gründe plaudern, warum Silber durchdrehen wird, und zwar schnell.
Erwartest du hast von 300 bis 500 als Kursziel gesprochen?
Für Silber?
Das wäre unglaublich. Etwa das 5-, 6-, 7-fache von hier aus. Du erwartest das also noch dieses Jahr?
Ja, ich erwarte es durchaus schon, in diesem kommenden Sommer.
Diesen Sommer, wir sprechen heute am 10. Mai. Das heißt,
in weniger als einer Handvoll Monaten könnte es meiner Meinung nach weitgehend erledigt sein.
Wow.
Und das klingt lächerlich, aber es ist so. Es gibt so viele eindeutige Argumente dafür, dass es uns förmlich direkt ins Gesicht springt. Und wir haben schon immer gedacht, dass das passieren wird. Die Frage ist nur, wann. Und diese Uhr tickt, was uns betrifft, seit letztem November. Und ich denke, wir haben jetzt vor kurzem diese heftige Stauphase durchlaufen.
Ja.
Wissen Sie, wir hatten einen starken Einbruch bei Gold und Silber. Und dann hatten wir dieses Auf und Ab unter diesen Höchstständen.
Ja.
Aber trotzdem, wissen Sie, es geht unter dem Strich nur seitwärts, wenn man eine Linie durch die Charts zieht und jeder denkt, es sei der Gipfel, alle Zweifler sind auf den Plan getreten. Sogar die Leute, die investiert sind, haben Zweifel. Und das gefällt mir ehrlich gesagt, denn man will nicht, dass die Masse erst ganz am Ende jubelt.
Die Stimmung, ja.
Und ich denke, wir sind kurz davor, diesen Punkt zu erreichen. Die Märkte sind es.
Aber du musst zugeben, Michael, der Blow-Off, der Run auf $121 bei Silber war unglaublich. Weißt du, es sah aus wie eine Blow-Off-Kerze, sah aus wie die Nasdaq-Blase von vorne. Und ja, die Stimmung, da stimme ich dir zu, ist eigentlich negativ. Was positiv ist, weil ich ein Antizykliker bin, weißt du, ich bin ständig ein antizyklischer Trader. Also, aber ich kriege es nicht in meinen Kopf, dass wir in den nächsten Wochen auf 300 oder $500 steigen. Was siehst du also in den Charts oder in deiner Analyse?
Es gibt wieder eine Vielzahl von Gründen, von denen sich einige nicht einmal überschneiden, die dafür sprechen. Ich nenne dir ein Beispiel aus dem Archiv. Und wir reden hier nicht über Fundamentaldaten, sondern nur darüber, was in einigen anderen Märkten passiert ist, was sehr gut auf das übertragbar wäre, was Silber meiner Meinung nach bevorsteht. Wenn man sich Kupfer ansieht, ein Basismetall zurück in die 1980er, 90er, 2000er Jahre, über Jahrzehnte hinweg, lag der Kupferpreis zwischen 50 Cent pro Pfund und $1.50 pro Pfund auf und ab. Das war einfach sein Bereich, in dem er sich bewegte. Okay, wie gesagt, über Jahrzehnte. Aber Ende 2005 brach Kupfer aus dieser Preisspanne aus und hatte sich innerhalb weniger Quartale im Preis verdreifacht bis vervierfacht, stieg auf über $4 in kürzester Zeit. Aber das geschah buchstäblich innerhalb von etwa 3 Quartalen oder so. Bumm. Nun mitten in dieser Explosion. Und übrigens hat Kupfer das ganz allein geschafft. Es wurde nicht von massiven Bewegungen ähnlicher Märkte mitgezogen. Es war auf sich allein gestellt. Danach verharrte es einfach in dieser neuen Realität. Nachdem es auf 4 gestiegen war, fiel es. Oh ja, es gab einen starken Einbruch, aber im Grunde verharrte es dann jahrelang in einer Spanne von vielleicht, $3.50. Also weißt du, mehr als das Dreifache der Preisspanne, die in den Jahrzehnten davor geherrscht hatte. Und es geschah einfach so, okay. Blei machte 2007 dasselbe, ganz von allein. Der Bleipreis hat sich innerhalb weniger Quartale verdreifacht und vervierfacht und blieb dann in einer neuen Realität. Okay, nun, Silber ist sowohl industriell als auch monetär, aber die Leute neigen dazu zu vergessen, dass es historisch gesehen, weißt du, seit Jahrtausenden Geld ist, das Gold des kleinen Mannes. Okay.
Ja, genau.
Das ist es immer noch. Und es ist hinter Gold dramatisch zurückgeblieben, wenn man darüber nachdenkt. Wenn man zurückgeht, als sie Gold hier in den USA 75 legalisierten, lag es bei $200. Es fiel bis 76 auf 100 und am Ende in den nächsten 3,5 Jahren stieg Gold von über $100 auf 850. Okay, 8-facher Gewinn. Okay. Dann in 2001 und 2 erreichte es Tiefststände um 260, eigentlich 255, glaube ich. Und innerhalb der nächsten 10 Jahre, ein anderer Zeitraum, gab es einen 8-fachen Bullenmarkt. Okay, 2 8-fache Bullenmärkte. Okay, aber seit der Legalisierung im letzten halben Jahrhundert gab es 2015 ein Bärenmarkttief bei 1050. Und zum jetzigen Zeitpunkt sind wir erst beim 4-fachen dieses Wertes. Okay, wenn Gold einfach noch einmal das wiederholen würde, was es zweimal zuvor unter weit weniger extremen Bedingungen getan hat, dann läge der Preis bei über $8.000, nur um dies zu wiederholen. Wissen Sie, fast schon, ach ja, ich hab's wieder getan. Aber denken Sie an Silber. Im selben Zeitraum von 50 Jahren, während Gold bei jeder Aufwärtswelle neue Höchststände erreichte, blieb Silber in dieser Spanne zwischen $4 und $50 gefangen. Warum? Kupfer war 2005 nicht begrenzt. Es hob völlig ab, trat in eine neue Realität ein, Blei auch. Nun, warum? Nun, es gibt Argumente, sie sind zweifellos stichhaltig, dass Silber manipuliert wurde und so weiter. Aber ungeachtet des Grundes war es begrenzt. Und jetzt heißt es Schluss damit. Okay, wenn Märkte Schluss damit sagen, weil sie so lange massiv unterbewertet waren, kompensieren sie das oft, aber sie tun es, indem sie viel zu weit in die andere Richtung ausschlagen. Exzess in die eine Richtung führt zu Exzess in die andere. Wissen Sie, wir haben das bei Börsenhöchstständen gesehen, wir bekommen eine Blase. Und wenn der Markt in einen Bärenmarkt übergeht, übertreibt er wahrscheinlich nach unten, um die Fehler nach oben zu korrigieren. Silber ist jetzt umgekehrt und ich denke, es geht richtig los. Und wir messen das zum Beispiel im Vergleich zu Gold, wissen Sie, eine Währung gegen die andere. Und wenn wir das tun, haben wir technische Argumente dafür, dass Silber jetzt der Ort ist, an dem man sein sollte. Ja, beobachten Sie Gold. Aber Gold ist nicht der Ort, an dem man sein sollte. Silber wird Gold bei weitem schlagen.
Wow. Darf ich fragen, sind Sie voll in Silber investiert? Sind Sie so überzeugt, dass Sie sagen, okay, ich wette darauf. Ich gehe zu 100% in Silber. Ich gehe in Silber, aber vielleicht auch in Minenwerte. Wie überzeugt sind Sie also?
Ja, in meiner ganzen Karriere war ich noch nie so von einer bestimmten Marktbewegung überzeugt. Jemals zuvor.
Wow.
Und ich war in den letzten 50 Jahren mit Silber, Gold und vielen Märkten befasst. Es ist ungewöhnlich für mich, das zu sagen, aber glücklicherweise ist es ist soweit und es ist Silber. Und es sieht so aus, als würde es passieren und so wenige Leute glauben es jetzt. Jetzt gibt es einige andere Leute, die das wiederholen, was wir seit einem Jahr sagen, dass Silber durchdrehen könnte. Und ich denke, das wird es. Und eigentlich ist es nicht durchgedreht. Was an Silber verrückt war, war, dass es zu lange niedrig blieb und deshalb kompensiert es jetzt. Und ich denke, wenn man jetzt nicht dabei ist, und wenn ich ganz ehrlich bin, sage ich das jetzt, weil alle unsere eigenen MSA-Momentum-Strukturanalyse-Kaufpunkte weit unter dem aktuellen Stand liegen. Unser letzter Kaufpunkt war bereits im vergangenen November. Silber stand bei 56. Zuletzt lagen unsere Hauptkaufpunkte bei 25 bis 26 im März 24. Juni 25 näherte sich Silber der 35. Wir sagten, das war's, es geht los. Es wird explodieren.
Ist das schon einmal passiert, dass alle MSA-Punkte unter dem von Ihnen genannten Parameter lagen? Oder ist es das erste Mal, dass etwas signalisiert hat, okay, jetzt müssen wir voll einsteigen?
Nun, ja, ich denke schon. Nun, es ist natürlich schon ein wenig spät für einen optimalen Einstiegspunkt. Aber wenn man nicht sehr bald einsteigt, also jetzt oder in den nächsten Wochen, wenn ich recht habe, wenn die MSA mit ihrer Einschätzung richtig liegt, und ich bin fest davon überzeugt, das tun wir, wird man es unwiderruflich verpassen. Es wird so schnell gehen, so plötzlich. Und am Ende wird es voll von Schlagzeilen sein, warum das so ist. Und es wird einzigartig sein. Es wird weit gehen. Ja, Gold ist die Mama. Es ist das Muttermetall, okay? Aber Silber wird es bei weitem schlagen. Und wenn wir das Preisverhältnis von Silber zu Gold messen, machen wir das so, dass wir einfach eine Unze Silber durch eine Unze Gold teilen und das als Prozentsatz ausdrücken. Im Moment sind das etwa 1,7% Unzen Silber zu Gold. Aber wenn man darüber nachdenkt, geht man zurück ins Jahr 2011, als Silber zum zweiten Mal bei $50 lag. Wissen Sie, wo dieser Spread lag? 3,1%, was bedeutet, dass Silber damals doppelt so viel wert war wie Gold heute. Und wenn man bis 1980 zurückgeht, betrug der Silberpreis 6,5% des Goldpreises, also etwa das Fünffache dessen, wo wir heute im Verhältnis zu Gold stehen. Seien Sie nicht schockiert, wenn Silber wieder solche Prozentsätze erreicht. Das heißt also, wow.
Ja, ja, das wäre in der Tat überwältigend. Aber lassen Sie mich ein wenig zurückgehen, denn unser Publikum ist vielleicht nicht mit Ihrer MSA vertraut. Vielleicht erklären Sie uns in einfachen Worten, wie Sie arbeiten, damit unser Publikum versteht, was Sie meinen.
Die meisten Techniker schauen auf Preischarts. Wir schauen uns Preischarts erst in zweiter Linie an. Okay, um das Momentum zu messen, nehmen wir die Preisbewegung, egal ob es sich um einen Tages-, Wochen- oder Monatsbalken handelt, und messen diese Bewegung in ihrem Verhältnis zu einem bestimmten gleitenden Durchschnitt, darüber oder darunter. Wenn wir eine langfristige Markteinschätzung wollen, schauen wir nicht auf das Tagesgeschäft, das ist Rauschen. Okay? Oder auch nicht unbedingt von Woche zu Woche, sondern wir messen, sagen wir, einen Monatsbalken. Wo steht er zum Beispiel im Verhältnis zu einem gleitenden Dreijahresdurchschnitt?
Drei Jahre? Oh, gut.
Ja, wie ein Dreijahresschnitt, oder wir nutzen manchmal 36 Monate. Nun, die Frage ist nicht, ob man diesen Durchschnitt über- oder unterschreitet. Das ist manchmal bedeutungsloses Rauschen. Und viele Leute betrachten gleitende Durchschnitte gerne auf diese Weise. Oh, es kam darüber, es kam darunter. Was zählt, ist die Struktur, denn wenn man diesen Oszillator zeichnet, sieht er oft anders aus als der Preischart. Man sieht auf dem Oszillator zum Beispiel Strukturen, wir nennen sie Momentumstrukturen, die einem manchmal durch ihre Klarheit direkt ins Auge springen, wie ein Mehrpunkt-Aufwärtstrend oder ein Mehrpunkt-Boden auf dem Oszillator. Wenn diese Strukturen also brechen, selbst wenn dieselbe Struktur nicht im Preischart erscheint,
ja.
Achten Sie auf das Momentum, denn das Momentum eilt dem Preis fast immer voraus. Das ist unsere Analysemethode. In verschiedenen Märkten. Was wir dort sehen, geschah bereits und ist fix. Ein Ausbruch über diese Kennzahlen. Wir sind nicht in einer Ausbruchsphase, die hat beim langfristigen Momentum bereits stattgefunden. Zuletzt gab es drei Signale. Wir befinden uns jetzt in diesem letzten außergewöhnlich großen Teil der Bewegung, aber in einem sehr komprimierten Zeitraum. Und deshalb ist es sehr dringend, dass die Leute, wenn sie darüber nachdenken, nicht Däumchen drehen. Okay? Okay, fahren Sie fort.
Ja. Wie präzise fällt eigentlich die strukturelle Momentumanalyse aus? Hat es jemals zuvor ein Fehlsignal in den vergangenen...
Oh, sicher. Man kann nicht behaupten, dass alles, wissen Sie, idiotensicher ist. Okay. Ja. Aber wenn wir das Momentum messen, tun wir das auf verschiedenen Zeitskalen. Und oft spiegeln sie sich gegenseitig wieder. Mit anderen Worten, man schaut sich vielleicht einen sehr langfristigen Momentum-Chart an und fragt sich, wie der Trend aussieht. Und man kommt zu dem Schluss... positiv. Okay, und dann geht man zu etwas Mittelfristigem über, das für die nächsten Monate gültig ist, und das könnte negativ sein. Denn man könnte einen Markt haben, der im langfristigen Aufwärtstrend ist, aber seine mittelfristige Bewegung sagt, nein, ich gehe eine Weile nach unten. Aber wenn sie alle synchron laufen, so wie klick, 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 dann hat man eine hochexplosive Situation. Und genau da befinden wir uns jetzt. So war zum Beispiel der scharfe Rücksetzer, als Silber auf 120 stieg, extrem kurz. Es gab dort oben keinen langen Aufenthalt. Es waren nur ein paar Tage.
Ein Tag.
Okay, ja. Und der Einbruch dauerte eigentlich hauptsächlich einen Tag, den 31. Januar.
Wenn man sich einen Chart ansieht.
Aber seitdem befinden sich die mittel- und kurzfristigen Kennzahlen von Silber in einer Korrekturphase, entgegen dem langfristigen Trend.
Okay.
Doch die jüngste Entwicklung der letzten Wochen, gemessen an mehreren Kennzahlen und Zeitskalenmessungen, ist nun wieder ins Positive gekippt. Und der heutige Tag ist ein guter Beweis dafür. Wir haben einige entscheidende Marken durchbrochen. Und tatsächlich, sobald wir die Zahlen überschritten hatten, schoss der Silberpreis um $5 nach oben. Ich denke also, dass die mittel- bis kurzfristige Korrekturphase, die wir gerade gesehen haben, zu Ende geht und wieder mit dem Gesamtbild im Einklang steht.
Ja, was genau müsste also eigentlich passieren, damit Sie von Ihrem Szenario Abstand nehmen und sagen, okay, ich sehe diesen Sommer keine $300 oder $500 für Silber mehr oder ich muss meine Prognose nach hinten verschieben?
In der Geschichte unserer Arbeit sind wir übrigens schon früher bei den Währungsmetallen negativ geworden. 2011, als Gold bei 1920 US-Dollar seinen Höchststand erreichte, wurden wir etwa 2 Monate später deutlich negativ und blieben es bis 2015. Und das war so, wir erhielten 2012 zum Beispiel viele negative Kommentare von unseren Abonnenten, als Gold eine Seitwärts-Top-Bildung vollzog. Und wir sagten, nein, tut mir leid, der Trend ist gebrochen. Denn normalerweise passiert Folgendes beim Momentum. Wenn das Momentum langfristige Kennzahlen bricht, zahlt sich das manchmal nicht sofort aus, aber es klopft einem auf die Schulter und entfaltet sich dann. Aber der Bruch des Momentums erfolgt meist weit bevor man sieht, dass der Preis tatsächlich bricht, sei es an einem Top oder beim Drehen nach oben von einem Boden. Und dieser jüngste Einbruch bei Gold und Silber erreichte zu keinem Zeitpunkt tatsächlich Niveaus, die die langfristigen Trendstrukturen von Gold und Silber grundlegend verändern könnten. Während des Jahres 2011 buchstäblich 12 Wochen und ein paar hundert Dollar unter dem damaligen Hoch, brach Gold einen jahrzehntelangen Aufwärtstrend beim Momentum und verriet es uns somit, aber die Zahlen lagen dennoch sehr nah am eigentlichen Markt. Das heißt, Gold musste nicht sehr weit fallen, um den Bruch seiner Struktur auszulösen. Die Struktur kam ihm entgegen, es musste also nur niesen und die Struktur brach. Dieser scharfe Einbruch bei Gold und Silber gefährdet, wenn wir unser langfristiges Momentum betrachten, in keiner Weise die Integrität des Bullentrends.
Nicht einmal eine Rezession zum Beispiel oder vielleicht die Eskalation des Krieges mit dem Iran?
Nein, solche Nachrichten sind vollkommen zu ignorieren. Okay, das ist einfach nur Hintergrundrauschen. Es gibt viel wichtigere Gründe. Ich sehe Schlagzeilen wie Gold bewegt sich wegen globaler Unsicherheit. Das ist Unsinn. Okay? Die russische Invasion der Ukraine begann im Februar, genauer gesagt Ende Februar 2022. Schaut man sich daraufhin die Preischarts der meisten Rohstoffe einmal an, auch beim Gold, dann erreichten sie alle erst ein paar Wochen später ihren Höhepunkt, nachdem sie zuvor über eine längere Zeit gestiegen waren und fielen dann im Zuge der globalen Unsicherheit wieder ab. Okay? Und dann haben wir diese Iran-Situation. Ende Februar, Anfang März beginnt es normalerweise. und Gold fällt, anstatt zu steigen.
Ja, stimmt.
Die Leute müssen diese populären Vorstellungen, die Unsicherheit, einfach über Bord werfen. Was Gold letztlich antreibt, sieht man am besten an einem M2-Chart oder einem Geldmengenchart eines jeden größeren Landes. Und wenn man diesen nach oben gebogenen Bogen sieht, diesen wunderbaren Bullenmarkt, okay, beim Geldmengenwachstum, das ist es, was das Geld letztlich antreibt. Gold,
immer
echtes Geld.
Ja.
Und das ist der Faktor, den man beobachten muss. Deshalb, was auch immer die Zentralbanken dazu bringt, zu drucken, 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 oder verschiedene Vermögenswerte zu kaufen, also quantitative Easing, das hilft massiv dabei, den Goldpreis anzuheizen. Wenn man also eine Situation wie jetzt hat, eine sich immer weiter verschärfende Krise an den Staatsanleihemärkten, Staatsanleihen, diesmal keine Hypotheken, Staatsanleihen. Wir wissen, dass die japanische Staatsanleihe im Krisenmodus war und der neue Premierminister dort sagte, wir werden drucken, drucken, drucken. Okay? Richtig. Okay. Nun, das taten sie. Wir haben jetzt den US-Staatsanleihenmarkt in einem Zustand technisch gesehen, in dem er kurz vor einem weiteren Rückgang steht, was höhere Renditen bedeutet. Das darf nicht zugelassen werden. Die Zentralbank wird, auch wenn das nicht zu ihren Aufgaben gehört, Schritte unternehmen müssen, um das zu schützen, sonst brennt die Hütte. Okay? Und sogar im letzten November gab Präsident Williams von der New Yorker Fed eine Erklärung ab, dass die Fed anfangen wird, Anleihen zu kaufen. Er sagte, der Grund sei, dass wir dem Markt einfach Liquidität zur Verfügung stellen wollen. Es war kein Notfall. Nun, wenn man sich ansieht, was seit November mit den Anleihen passiert ist, fielen die Preise weiter, nicht abrupt, aber sie fielen. Die Renditen steigen. Es ist eine Krise. Und wir haben jetzt technisch gesehen Niveaus überschritten, die besagen, dass wir nicht mehr nur nach unten kriechen, wir könnten einbrechen, woraufhin die Zentralbanken durchdrehen.
Ja, ich denke auch, wenn man sich die Bilanz der Fed ansieht, hat sie den Tiefpunkt erreicht. Man sieht bereits einen kleinen Aufwärtstrend und ich denke, wenn sie anfangen zu drucken, erleben wir einen beispiellosen Blow-off. Es wird ein Melt-up epischen Ausmaßes sein. Ich bin also immer noch optimistisch, sogar bei Aktien. Doch zurück zu Silber. Wenn Silber also das Fünffache erreicht, bedeutet das historisch gesehen, dass die Minenwerte um das 50- bis 100-fache steigen werden. Wie investieren Sie also? Investieren Sie in Silber, in ETFs oder kaufen Sie die Minenwerte?
Meine eigene Position und die Tendenz in unseren Berichten basierend auf der Technik ist, dass man Silber gegenüber Gold und Silberminen gegenüber Goldminen bevorzugen sollte.
Okay.
Aber allgemein betrachtet stehen Gold- und Silberminen zusammen unserer Einschätzung nach kurz vor einem massiven Start. Im Vergleich zu Gold sind sie massiv unterbewertet, genau wie Silber. Silber ist gegenüber Gold bereits aus seinem Bodenbildungsmuster ausgebrochen. Anders gesagt, wenn man Silber gegen Gold grafisch darstellt, nicht die Preise, sondern nur die Differenz, dann ist es bereits ausgebrochen. Das geschah im November letzten Jahres. Damals lag Silber bei $26. Okay. Silber ist viel stärker gestiegen als Gold. Und selbst bei dieser jüngsten Pause hat sich dieser Spread kaum bewegt. Silber hat nicht nachgegeben. Schauen Sie heute, Silber ist um 5% gestiegen und Gold um ein halbes. Okay. Aber die Silberminen sind im Vergleich zum gesamten Gold- und Silberminensektor sehr gedrückt.
Stimmt.
Und sie sind extrem gedrückt im Vergleich zum Preis dessen, was sie aus dem Boden fördern. Die technische Analyse dieser Spread-Beziehung, also die relative Performance von Minen zu Gold, steuert momentan direkt auf ein ganz massives Ausbruchsniveau zu. Wenn wir etwa den XAU-Index gegen Gold messen, also Silber- und Goldminen, oder den GDX-ETF, den Goldminen-ETF, der auch Silberminen enthält. Sie sind beide. Wenn Sie den Chart Ihrer relativen Performance sehen würden, würden Sie sagen, oh Mann, das muss ich kaufen.
Definitiv. Also, was sind also Ihre bevorzugten Silberminen? Können Sie sie uns verraten?
Nun, ich habe hier einen ganzen Korb davon. Und einmal im Monat veröffentlicht MSA einen detaillierten Bericht über die relative Performance der Minen im Vergleich zum gesamten Sektor. Betrachten wir beispielsweise Pan American Silver, teilen das durch den GDX-Preis, rechnen das in Prozent um und erstellen diesen Chart für 5 oder 10 Jahre und sehen Unterstützung, Widerstand und so weiter. Und wir versuchen hier ganz gezielt im Gold- und Silberminensektor genau jene Aktien zu finden, die den GDX-Index in Sachen relativer Performance schlagen können. Und das gilt in der Tat für wirklich jeden beliebigen Sektor auf dem gesamten Aktienmarkt. Na, es gibt immer Aktien bei den Halbleitern, die den Sektor schlagen oder eben deutlich schlechter abschneiden. Wir suchen nach genau denen, die gerade ganz frisch ausbrechen, was ihre relative Performance gegenüber dem restlichen Sektor angeht. Das verfeinert also im Grunde ihre Auswahl. Anstatt nur den Sektor zu kaufen, pickt man sich einzelne Werte heraus. Und wie es der Zufall will, verhalten sich die Silberminenbetreiber als Untergruppe technisch gesehen stärker als in den letzten 6 Monaten oder so, stärker als der Goldminensektor, was die Outperformance von Silber gegenüber Gold widerspiegelt.
Was passiert also, wenn Ihr Kursziel von etwa $500 erreicht ist? Werden wir eine Konsolidierung sehen und dann auf 800 steigen, oder war es das und wir sehen einen Bärenmarkt für ein paar Jahre?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wohin die Reise gehen wird. Ich konzentriere mich aus Anlegersicht im Moment auf diesen Anstieg, denn wenn er eintritt, wird er wahrscheinlich nicht völlig losgelöst von anderen Ereignissen stattfinden. Mit anderen Worten, man wird plötzlich hören: O gütiger Himmel, der Markt für Staatsanleihen bricht zu stark ein. Die Fed greift nun offen ein und kauft Vermögenswerte. Hoppla, der Aktienmarkt ist jetzt in Panik wegen der Vorgänge am Anleihemarkt und so weiter und so fort. Ich denke, dass das, was dieses Mal im Gegensatz zu den Jahren 2007 bis 2009 oder dem Bärenmarkt bei Aktien von 2000 bis 2002, also der Dotcom-Blase, grundlegend passieren wird, ein neues globales Bewusstsein dafür ist, dass Fiat-Währungen keineswegs gut funktioniert haben. Und wir wissen ja bereits, dass China sowie andere Länder im Osten verstärkt dazu tendieren, sich wieder dem Gold zuzuwenden. Und sie werden ziemlich gut dastehen, wenn unsere Einschätzung richtig ist, weil sie zuerst den richtigen Weg eingeschlagen haben. Während der Westen, Japan, die USA und Europa bei dieser intellektuellen Bewegung weit hinterher hinken. Und ich denke, die Silberexplosion und die Goldexplosion werden quasi auf den Tisch hauen und die Leute wachrütteln, weil sie nicht isoliert stattfinden werden. Die Menschen werden zusammenhängende Ereignisse sehen, die erklären, warum Gold und Silber explodiert sind. Wie auch immer. Wenn Silber bei 500 steht, was passiert dann? Es könnte scharfe Korrekturen geben, aber man lebt dann in einer neuen Realität.
Ja.
Wissen Sie, nicht 5 bis 50, sondern wissen Sie, 300 bis 500 oder so.
Ja, ich sage meinem Publikum seit Jahren, sogar in meinen Büchern habe ich es geschrieben, wenn wir ein Allzeithoch bei Gold oder Silber am Aktienmarkt sehen, bedeutet das eigentlich ein Allzeittief bei der Fiat-Währung. Wissen Sie, es ist ein Allzeittief beim Dollar, beim Schweizer Franken oder beim Euro, denn eine Unze Gold ist eine Unze Gold, aber man muss mehr Papiergeld bezahlen. Es zeigt also nur, dass die Kaufkraft entwertet wird, wissen Sie? Und wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man es geschafft. Ich glaube, Henry Ford sagte einmal, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, gäbe es eine Revolution noch vor dem Morgengrauen. Und ich denke, er hat tatsächlich recht. Also $500 bei Silber, 8000, $8,500 bei Gold.
Ich würde das so nennen, besonders bei Gold. Wie gesagt, das spiegelt nur wieder, was es zuvor schon zweimal getan hat. Ich weiß nicht, wohin die Reise bei Gold geht. Ich sage nur, die 8000 sind bloß eine Kopie der faden Bewegungen von früher. Gold bei $20,000. Ich weiß es nicht.
Es ist ein Paradigmenwechsel.
Ja.
Ich denke, wir erleben gerade das Ende des Fiat-Währungszyklus. Und wenn man in der Menschheitsgeschichte zurückblickt, Geld kommt und Geld geht. Und aktuell sind wir in diesem speziellen historischen Moment, am Ende unseres Währungszyklus, wissen Sie? Der Dollar ist jetzt über 100 Jahre alt. Die Fiat-Währungen sind am Ende. Schauen Sie sich den Schuldenzyklus an. Wissen Sie, so viele Schulden auf der ganzen Welt. Und man sieht, wie der Anleihenmarkt kollabiert und Allzeithoch bei Sachwerten. Man muss jetzt einfach Sachwerte besitzen. Übrigens, wie stehen Sie zum digitalen Gold, zum Bitcoin? Sind Sie bullish oder bearish gestimmt?
Bitcoin, als er gegen Ende des vergangenen Jahres auf dem beachtlichen Preisniveau von über $120,000 war, Da sahen wir nur noch eindeutig bärische Strukturen, die direkt darunter lauerten. Das heißt, während der Preisschart dieses Zickzack nach oben machte und es toll aussah, Richtung einer Million, wissen Sie, sahen wir beim Quartalsmomentum, wo wir jeden Monatsbalken im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt von 3 Quartalen messen, einen mehrjährigen flachen Boden, wo es auf denselben Boden zurückgefallen war, beim Momentum, nicht beim Preis. Derselbe Boden, derselbe Boden. Es sah exakt wie der Börsencrash von 1987 in den USA aus, mit demselben Muster beim Quartalsmomentum, nämlich der Preis stieg an. Aber das Momentum hatte einen Boden, den jeder mit einem Buntstift hätte einzeichnen können. Okay. Und wir wussten, dass es so kommen würde, denn wenn das Momentum eine Struktur bildet, die einem so ins Auge springt, hat das immer einen Grund. Und so brach Bitcoin diese Struktur zwischen 110.000 und $102.000 im letzten November. Unsere Prognose war, dass die erste Abwärtswelle bis auf 60.000 gehen würde. Es ging runter auf 60.005. Okay, das war der Tiefpunkt. Die Erholung seither betrachten wir als eine Beruhigung gegen den Trend innerhalb des großen Abwärtstrends. Ich glaube nicht, dass die 60.000 letztendlich halten werden. Wenn man sich Ethereum ansieht, die etwas kleinere Kryptowährung, dann wäre Bitcoin, wenn er das Gleiche tun würde wie Ethereum, heute wahrscheinlich bei etwa $30.000. Okay, aber ich denke, da kommt noch eine ganz andere Abwärtsbewegung. Und dann stellt sich die Frage nach dieser Vorstellung, dass Krypto die neue Alternative zu Gold sei. Wenn das ein Irrtum war, werden viele emotional zu diesem Schluss gezwungen sein, weil sie so schwer getroffen sind und ihre Ersparnisse gerade ausgelöscht wurden. Dieser gesamte Gedankengang über die Gültigkeit von Krypto als echtes Geld könnte einfach verschwinden, während wir vielleicht zurückblicken und sagen, das war wohl eine über 10-jährige spekulative Tulpenzwiebel-Idee. Okay, wir dachten, es sei echt, aber es stellte sich heraus, dass es das nicht war. Gold war die Alternative. Mein Großvater hatte recht. Sammle diese Gold- und Silbermünzen.
Okay, Sie haben also kein Kursziel, wo Sie sagen, jetzt wird es interessant, einen Bereich, in dem Sie wieder Bitcoin kaufen würden?
Ich habe kein Ziel für Bitcoin. Ich will nichts damit zu tun haben.
Okay, Sie haben es nie besessen, nie damit gehandelt.
Nun, wir rufen auf, wir haben Bitcoin analysiert. Alle 2 Wochen veröffentlichen wir einen Bericht über Bitcoin seit 2017, also seit den letzten 9 Jahren.
Okay.
Wir haben alle wichtigen Auf- und Abwärtsbewegungen erkannt. Wir waren optimistisch und pessimistisch. Doch diesmal ist es anders. Dieser Abschwung ist wohl kein korrigierender.
Es ist brandgefährlich zu sagen, diesmal ist es anders.
Ja, ich denke, dieses Mal definitiv ist es anders. Es ist dieses, wo es plötzlich eine, es ist eine dieser Wellen, die ein wesentlicher Bestandteil dieses gesamten Prozesses sind, welche Vorstellung gültig ist und welche nicht. Und ich denke, Bitcoin wird einige sehr dunkle Tage erleben, nicht nur in Bezug auf den Preis, sondern auch auf die allgemeine öffentliche Akzeptanz.
Okay, ja, ich verstehe. Ich denke, wir werden Kurse unter 60, unter 50.000 sehen. Langfristig bin ich optimistisch, aber mal sehen. Wir sprechen nächstes Mal weiter. Gibt es einen anderen Wert, den Sie positiv sehen?
Oh ja.
Was ist es?
Breit.
Welcher?
Ein breiter Bereich, Rohstoffe im Allgemeinen.
Glauben Sie also an so etwas wie einen Rohstoff-Superzyklus?
Ja, ich denke, wir befinden uns in der nächsten Aufwärtswelle. Die erste Bullenwelle, die wir vorhersagten, war Ende 2020, als der Bloomberg Commodity Index unter 60 gefallen war. Denken Sie jetzt mal kurz darüber nach. Preis. Nur der Preis von Rohstoffen im Vergleich zu sich selbst. Im Jahr 2008 lag der Bloomberg bei 237. Ende 2020 lag er in den 50ern. Wird er auf Null gehen? Wir brauchen keine Rohstoffe, wir sind ätherische Wesen, okay? Er kam aus dem Tief heraus und stieg auf 140. Und als dann dieser Krieg begann, Öl und Rohstoffe im Allgemeinen, der Ukraine-Russland-Krieg, erreichten sie ihren Höchststand und fielen zurück. Bloomberg fiel wieder unter 100, geriet in die 90er und blieb dort für ein paar Jahre. weit entfernt vom Hoch von $140, weit unter dem Tief von über $50, ein Rückgang von etwa 50%. Das war die erste Welle. Dann hatten wir diese über zweijährige Seitwärtsbewegung. Letzten Oktober stieg der Bloomberg bei einem Monatsschlusskurs auf 106,50. Dieser Monat schloss bei etwa 107. Wir wurden erneut extrem optimistisch und sagten, okay, die zweite Welle beginnt jetzt. Noch bevor das Iran-Ereignis eintrat, Anfang März, Ende Februar, stand der Bloomberg bereits bei 120, 130 und Öl war diesmal ein Nachzügler. Es ist Teil des Bloomberg und bewegt sich meist mit ihm. Aber diesmal war es so. Während der Bloomberg im Oktober ausbrach, sagten unsere Ölmetriken, nein, erst im Januar. Zu diesem Zeitpunkt lag das West Texas Intermediate bei $65. Der Februar verging, es stieg weiter, dann die Kriegsnachrichten und dann kamen die Schlagzeilenkäufer, die den News nachjagen. Und zweifellos, wenn das hier schließlich abklingt, diese ganze Iran-Situation, wird es sie außerordentlich hart treffen, weil sie zu teuer und zum völlig falschen Zeitpunkt eingekauft haben. Nicht, dass der Trend bei Öl nicht nach oben ginge. Laut unseren Metriken stieg er im Januar zusammen mit dem Bloomberg. Aber ich denke im Moment, aus Sicht der Vermögenswerte, wenn man sich Aktien, Staatsanleihen, Gold, Silber, Rohstoffe ansieht, sind Rohstoffe einer der Bereiche, in denen man im Grunde entweder in die Rohstoffe selbst oder in Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Basismetalle oder Öl investieren könnte. Kommen Sie in 3 Jahren wieder und Sie werden lächeln.
Ja, ja, das denke ich auch. Ich stimme Ihnen zu 100% zu. Ich denke, Uran, Nickel, Blei, alles ist eigentlich positiv.
Ja.
Denn in dieser Zeit der künstlichen Intelligenz braucht man Energie, man braucht seltene Erden und wir haben überall eine Unterinvestition. Wissen Sie, niemand investiert in Rohstoffe, weil es immer als schmutzig galt. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut für die Welt, für das Klima und so weiter. Also ist niemand dabei, besonders in Europa natürlich, weil es nicht ESG-konform ist, wissen Sie. Was erwarten Sie vom neuen Vorsitzenden der Fed? Wird er die Zinsen anheben oder wird er sie senken?
Egal, weil wir wissen, dass die Fed,
okay,
dass die US-Notenbank Fed fast immer den Ereignissen hinterherlaufen muss. Sie liegen am Anfang meist falsch und überkompensieren ihre Fehler dann später. Gehen wir zurück ins Jahr 2007. Es gibt einen Film namens The Big Short, den haben Sie wahrscheinlich gesehen.
Klasse.
Und da sind 3 oder 4 Typen im ganzen Land, die als albern galten, weil sie dachten, es gäbe eine Hypothekenkrise. Und im Grunde hatten sie recht. Sie wussten nur nicht, wie sie es zeitlich genau abpassen sollten. Aber sie wussten, dass es kommen würde. Und die Geschichte gab ihnen recht. Ein paar Jahre später begann die Hypothekenkrise. Aber 2007 gab Bernanke als Reaktion auf diese Sorge eine Erklärung ab und sagte, ach nein, die Hypothekensituation ist völlig unter Kontrolle.
Okay.
Das war der Zeitpunkt, als der Markt seinen Höhepunkt erreichte, der Aktienmarkt. Und später entfaltete es sich und brach ein und diese paar Typen im Film hatten recht, während der Rest der Leute, die sie auslachten, wissen Sie, den Kopf in den Sand steckte. Wir haben jetzt eine Staatsanleihenkrise und einige Leute erkennen das auch. Jamie Dimon von JP Morgan sagte letzte Woche, oh, wir haben eine Staatsschuldenkrise und müssen uns damit befassen. Und er meinte damit nicht erst in ein paar Jahren. Unser Zeitplan stimmt voll mit seiner Grundaussage überein. Ich denke, die Krise ist bereits da. Sie beginnt gerade und wird Schlagzeilen machen, sobald die Anleihen noch etwas weiter einbrechen. Aktuell werden T-Bond Futures bei etwa 113 gehandelt. Wenn sie wieder auf etwa 111 fallen. Das Tief der letzten Woche lag bei 112. Dann werden Öffentlichkeit und Analysten plötzlich sagen, hier stimmt etwas nicht. Und dann wird dieser größte Markt, too big to fail, okay, alles ändern, was die Fed derzeit vorgibt. Sie müssen darauf reagieren. Die Regierungen müssen reagieren, genau wie es die BOJ in Japan getan hat. Ihr Mandat ist mir dabei völlig egal. Sie müssen einfach, sonst brennt die Hütte ab. Verstanden? Also Geld drucken. Es ist egal, was die Fed sagt. Es zählt nur, was sie tun müssen.
Ja. Ja, ja. Ja, Sie haben eigentlich keine andere Wahl. Wissen Sie, die Schulden sind einfach zu hoch. Was denken Sie? Wie sieht das Endspiel eigentlich aus? Was wird also passieren? Oder was kommt nach den Fiat-Währungen? Wie werden Sie die Schulden los? Durch Inflation, natürlich. Wir bezahlen sie durch höhere Preise. Aber was kommt danach? Wie sieht das Szenario aus?
Es wird ein gewaltiger Kollaps. Okay. Und wenn das wirklich passiert, stellen Sie sich doch einmal vor, dass die Anleihemärkte der Staaten von so vielen institutionellen und privaten Anlegern massiv angezweifelt werden, dass sie sagen, puh, ich weiß nicht, früher war das mal sicher. Wissen Sie, der CIO von Morgan Stanley sagte vor einigen Monaten, nein, das 60-40-Konzept Aktien
ist vorbei.
Es ist vorbei. Man muss jetzt Gold in diese Gleichung mit einbeziehen. 60-20,
oder?
Richtig. Wenn den Menschen das erstmal so richtig um die Ohren fliegt und die Realität sie persönlich hart erwischt, dann kommen Emotionen ins Spiel. Und wo Emotionen sind, da bricht ganz plötzlich Panik aus. Dann werden Konzepte, die 100 Jahre lang galten, plötzlich über Bord geworfen. Wie wäre es mit der Idee, dass wir gar keine Zentralbanken mehr haben?
Gefällt mir. Sehr gut.
Ja.
Ja. Eigentlich wollte der mysteriöse Erfinder von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, exakt dieses Ziel erreichen, wenn man so will. Wissen Sie, ein dezentrales Geldsystem, um den Staat vom Geld zu trennen. Denn in den letzten 5000 Jahren war es immer der Staat, der die Kaufkraft und die Währungen zerstört hat. So ist es. Deshalb hassen sie Gold.
Deshalb werden solche Gedanken einer Vielzahl von Menschen durch den Kopf gehen, wenn diese Krise zuschlägt.
Deshalb kaufen Zentralbanken Gold so viel wie nie zuvor.
Bestimmte Zentralbanken, ja.
Ja, Osteuropa zum Beispiel, Ungarn oder die Türkei. Aber natürlich auch China und Saudi-Arabien, da sie wissen, dass Gold nicht sanktioniert werden kann, da es unabhängiges Geld ist.
Diese Bullenmärkte, von denen wir sprechen, Silber und Gold zum Beispiel, oder der Abschwung am Aktienmarkt, den wir erwarten, übrigens am stärksten in den USA, werden diese Art von Welleneffekten haben, reale Welleneffekte, bei denen bestimmte Institutionen und Ideen einfach sagen, hey, das hat nicht funktioniert. Vorbei, keine Fed mehr. Schon jetzt. Gibt es eine schmerzhafte Anzahl von Steuerzahlern, die immer zu spät kommen oder gar nicht einreichen? Und es gibt einen Punkt, an dem sogar die Regierung selbst die Einkommensteuer betrachten und sagen könnte, dass dies kein funktionaler Weg mehr ist, um Geld zu beschaffen, weil wir zu viele Zahlungsausfälle haben. Besonders wenn die US-Wirtschaft und andere in eine globale Rezession geraten, dann wird der durchschnittliche Steuerzahler nicht mehr zahlen können und somit wird es keine gute Quelle für den Staat sein. Sie werden sich also wahrscheinlich Dingen wie einer nationalen Umsatzsteuer und so weiter zuwenden. Solche Dinge könnten sich also ändern, nicht wegen politischer Befürwortung, sondern einfach, weil es, wissen Sie, nicht funktioniert. Okay, es erfüllt nicht einmal mehr die Funktion des Staates. Das sind also die Dinge, die Dominoeffekte, die wir im nächsten Jahr oder so sehen könnten, wenn sich diese Ereignisse entfalten. Denn glauben Sie mir, wenn Silber auf dieses Niveau steigt und Gold steigt, geschieht das nicht isoliert. Es ist nicht so, dass alles andere so bleibt, wie es ist. Nein, diese anderen großen Anlagekategorien werden, Investoren werden zurückblicken und sagen, oh, jetzt verstehe ich warum. Okay.
Aber wir werden dann in einer völlig anderen Welt leben. Stellen Sie sich nur mal vor, Gold stünde bei 10.000 und Silber bei 1.000 Dollar. Entweder brennt die Welt oder ich weiß nicht, was dann los ist. Es wird einfach überwältigend sein. Ich kann mir nicht vorstellen, was passiert, in welcher Welt wir leben und wie das neue Währungssystem aussieht. Wird es mit Silber, Gold, Öl oder Bitcoin gedeckt sein? Was erwarten Sie?
Das kann ich nicht vorhersagen.
Ja, nein, das kann niemand.
Außer zu sagen, dass Fiat-Währungen nun mal sind.
Vorbei.
Hände hoch. Wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Es ruinierte mein Leben.
Ja.
Das Leben der Regierung zerstört hat und so weiter.
Ja.
Es ist nun ganz tabula rasa.
Ja. Ja. Eigentlich, Michael, vielleicht die letzte Frage. Wie würden Sie jetzt gerade 100.000 Dollar investieren? Was würden Sie tun?
Nun, normalerweise ist es keine gute Idee, sich auf einen Bereich zu konzentrieren.
Ja?
Aber ich denke gerade jetzt, dass man sich auf diesen einen Bereich konzentrieren sollte, weil die anderen Bereiche, wie uns der CIO von Morgan Stanley bereits sagte, nicht unbedingt mehr eine Alternative sind. Okay, also wo ist die Alternative zu? Ich denke übrigens, dass der Aktienmarkt gerade ein wichtiges Hoch bildet. Wir haben diese Rallye übrigens erwartet. Leute, die bei den Kriegsnachrichten verkauften, wurden abgezockt. Gut, so sollte es auch sein. Denn der Grund für einen solchen Börsenhöchststand, besonders im US-Blasenmarkt, ist über 15 oder 16 Jahre monetären Überflusses entstanden, der in den Aktienmarkt floss. Und wenn das Ganze ausufert und die Anleger zu fliehen beginnen, wird dieses Geld aus diesem Markt gesaugt und fließt schließlich woanders hin. Oft in Anleihen, diesmal vielleicht nicht. Was bleibt also? Okay, bestimmte Vermögenswerte, die günstig sind. Der Geldfluss, der dank der Zentralbanken anhält, wird also, statt dorthin zu fließen, wo sie ihn haben wollen, Aktienmarkt, Anleihenmarkt, dorthin gehen, wo sich Anleger sicherer fühlen. Und was ihnen Sicherheit gibt, ist, wenn es aufwärts geht. Sie kommen vielleicht spät, aber sie werden einsteigen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Prozess, bei dem der Staatsanleihenmarkt einbricht und der Aktienmarkt schon in sehr naher Zukunft seinen Höhepunkt erreicht, was wir ja erwarten, den Kapitalfluss massiv begünstigen wird. Und dann kommen erst die Schlagzeilen und dann folgen die entsprechenden Erklärungen. Und deshalb würde ich mich gegenwärtig fast ausschließlich auf die Währungsmetalle und auf Investment-Grade-Positionen in verschiedenen Rohstoffwerten oder damit verbundenen Unternehmen fokussieren.
Würden Sie also auf den Marktcrash warten? Würden Sie warten, bis die KI-Blase platzt?
Das verzögert sich. Das kommt danach. Schauen Sie mal. Schauen Sie mal. Hätten Sie gewartet, sehen Sie, was Gold und Silber gemacht haben. Okay.
Ja, doch.
So ist es fast immer. Der Aktienmarkt ist gewissermaßen dumm. Wissen Sie, die Gründe können bereits darin verankert sein. Manche Leute können es erkennen, wie in The Big Short, und doch ignoriert der Markt es. Und wenn er es schließlich merkt, haben sie es verpasst, wenn sie nicht dabei sind. Okay. Ich denke, wir sind jetzt genau an diesem Wendepunkt.
Wann erwarten Sie also den Marktcrash? Wann wird die KI-Blase platzen? So im Sommer?
Ich erwarte, dass wir diesen Monat möglicherweise den Höchststand erreichen.
Oh, Mai. Okay, verkaufe im Mai und bleib lieber fern.
Hier, Aktienmarkt.
Ja, sicher.
Der US-Aktienmarkt, was sich teils auch weltweit in anderen Märkten widerspiegelt.
Sicher.
Es betrifft nicht nur die USA. Aber ich sehe in nächster Zeit kein abruptes, crashartiges Ereignis. Es gibt bestimmte Niveaus unter dem Markt, basierend auf unserer Momentum-Analyse, die darauf hindeuten, ja, jetzt könnte es einen scharfen Einbruch geben, aber wir gefährden diese Niveaus nicht. Ich denke, es wird zu einem sanften Umschwung kommen und einem Abbruch zurück unter jüngste Spannen, wie der S&P-Index zum Beispiel für einige Monate bei 7000 Punkten gedeckelt war und dann plötzlich darüber hinausgeschossen ist. Wenn er jemals wieder darunter sinkt, wird selbst das Anlagepublikum sagen, nun, diese Rakete ist nicht gestartet, sie bricht ab. Okay, es gibt tiefere Level, aber ich denke nicht, dass wir da vor dem dritten Quartal hinkommen. Und natürlich, wo könnte Silber bis dahin schon stehen? Sie verstehen schon?
Ja.
Wie auch immer.
Ja. Glauben Sie, dass im Verlauf der kommenden Jahre der Value-Sektor das Wachstum schlagen wird? Wie ich es bereits zuvor erwähnt habe, ähnlich wie beim Rohstoff-Superzyklus, wird KI zwar präsent sein, aber vermutlich nicht so performant abschneiden wie zum Beispiel die Uranminen, die physischen Silberminen und all die anderen industriellen Rohstoffminen.
Ja, jetzt ist es das nicht mehr.
Ja.
Doch sehen Sie Nvidia.
Ja.
Wissen Sie, es steckt eigentlich schon seit über einem Jahr in einer Spanne fest. Ja, man ist kürzlich oben aus der Spanne ausgebrochen, aber dann hat man gepatzt. Es ist eher so ein Herumstolpern auf hohem Niveau. Es ist eigentlich nicht so stark wie der S&P in letzter Zeit, was interessant ist. Denn die Marktführerschaft, nun, Halbleiter, das ist eine interessante Sache. Das sieht für mich nach einem Blow-off aus, wissen Sie, eine klassische Surge-Flag-Situation, noch ein Schub. Sobald dieser Prozess endet, entsteht dort tatsächlich ein Vakuum, rein technisch betrachtet.
Ja.
Und dann entsteht eine Situation am Markt, der nicht sanft seinen Höhepunkt erreicht. Er gipfelt in diesen Erschöpfungskäufen. Und da muss man muss diesen Markt ganz genau im Auge behalten. Denn wenn er die jüngsten Gewinne abgibt, merkt man, huch, Blow-off beendet. Ein massiver glaziärer Abschwung hier. Und so weiter. Und einer der Sektoren, die wir gerade als Warnsignal beobachten. Es war schon 2007 ein Warnsignal. Der Finanzsektor, gemessen am XLF-ETF gegenüber dem S&P, erreicht bei der Bewertung Tiefststände seit Jahrzehnten im Vergleich zum S&P. Anders gesagt, sein Spread bricht zusammen. Und wenn man sich sogar den XLF-Chart ansieht, der S&P ist über diese Spanne ausgebrochen, über 7000. Der XLF kam nicht mal zurück zu seinen Höchstständen und knickt von viel niedrigeren Niveaus ein als vor 6 Monaten. Sogar die Charts driften auseinander und niemand spricht über die Schuldenkrise, Staatsschulden, gewerbliche Schulden. Der XLF weiß, dass etwas nicht stimmt.
Sie erwarten also auch eine Finanzkrise am Horizont?
Ich vermute das, ja. Normalerweise haben wir eine. Diesmal könnte sie größer sein, weil sie diesmal von Staatsschulden begleitet oder angeführt wird. Das war 2007 bis 2009 nicht so, da waren es Hypotheken.
Aber ja doch.
Diesmal sprechen wir über das, was Jamie Dimon sagte, eine Staatsschuldenkrise.
Ja, das ist eigentlich das Endspiel. Das haben viele Leute in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon vorhergesagt. Und jetzt sind wir hier, in dieser Zeit.
Das Problem ist das Timing. Ja, das Timing. Timingfehler.
Ja, das Timing ist schwierig, weil niemand erwartet hat, dass wir zum Beispiel 0% Zinsen in Europa sehen oder dass sie eigentlich alle Regeln ändern. Das ist so, als würde man American Football spielen, man verliert gerade und ändert dann einfach die Regeln, um Zeit zu gewinnen. Man weiß schon, man hat das Problem nur etwas länger aufgeschoben, als Mario Draghi sagte, koste es, was es wolle. Und ja, sie haben sich einfach Zeit erkauft mit Billionen und Aberbillionen von Dollar. Und wir sehen das jetzt an den Staatsschulden wie in den USA, fast 40 Billionen Dollar. Das ist Wahnsinn. Wenn man bedenkt, als Obama sein Amt antrat, waren es etwa 10 Billionen. Jetzt sind es fast 40 Billionen. Und ja, es ist einfach das Endspiel, also genießt es. Es ist so, als würde das eines Tages verfilmt werden und wir waren dabei. Es ist also unglaublich. Also ja, Leute, ihr müsst jetzt aktiv werden, ihr müsst eure Kaufkraft schützen, denn jeder einzelne Mensch da draußen investiert das Kostbarste, was jeder von uns sein Eigen nennt. Es ist unsere Lebenszeit. Und wenn man seine Lebenszeit investiert, um Geld zu verdienen, und dieses Geld dann in die falschen Anlagen steckt, verliert man alles. Es wird eigentlich keine zweite Chance geben. Und Michael ist ein sehr guter Berater und er hat in so vielen Dingen recht. Ihr müsst ihn euch also unbedingt ansehen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Abo da. Teilt dieses Video und ich bin wirklich gespannt auf eure Kommentare. Michael, hast du noch einen letzten Rat, den du dem Publikum in Deutschland oder sogar in den USA sagen möchtest, falls sie dieses Video sehen?
Ich denke, wir werden auf 2026 zurückblicken und sagen, wow, das war ein wirklich historisches Jahr. Und ich denke, es fängt gerade erst an, sich zu entfalten und die Währungsmetalle wissen es. Aber wenn einige dieser anderen Dinge anfangen, ihre neue Richtung einzuschlagen, die realen Konsequenzen, dann wird es jedem bewusst werden und man muss dem Spiel einfach voraus sein, denn es könnte sehr schnell gehen.
Ja, es wird lebensverändernd sein. Es können auch lebensverändernde Gewinne sein. Es kann alles verändern. Und ja, was für eine Zeit, um am Leben zu sein. Michael, danke, danke. Vielen Dank für deine kostbare Zeit und dafür, dass wir deine Gedanken teilen und dein Wissen anzapfen durften. Es war fantastisch. Ich hoffe, dich bald wieder auf dem Kanal zu haben. Wenn du Zeit hast oder uns etwas mitteilen möchtest, gib mir Bescheid und wir machen ein Interview. Danke.
Dear Mark, es war
schön, dich zu haben. Vielen Dank.